Ja, willkommen zu Werte, Wandel, Wachstum, dem Podcast für Menschen, die neugierig auf Geschichten hinter unternehmerischem Erfolg sind. Ich bin Robert Manger und heute spreche ich mit Ingo Hillen über seine Werte, das, was ihn antreibt, über Wendepunkte in seinem Leben und darüber, wie man echten Mehrwert schafft für sich und andere. Ingo, wie fühlt sich dein Tag heute an?
Gestresst, weil ein Punkt war, dass Herr Höhne, den ich durchaus schätze, der FDP-Vorsitzende aus Westfalen, eine junge Dame aus Baden-Württemberg als Generalsekretärin benannt hat. Und ich bilde mir doch ein, dass ich relativ viele Leute kenne, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Und eine kleine Pointe ist, dass der Spiegel den Vornamen falsch geschrieben hat, was, glaube ich, alles über deren Bekanntheitsgrad sagt. Und natürlich fand eine sehr bekannte Frau, ältere Frau aus Düsseldorf, die Wahl absolut richtig. Ich fand die Wahl absolut falsch. Und nebenher gab es noch ein bisschen Iran, USA, dass der Markt, glaube ich, 500 Punkte stieg. Und noch ein paar andere Sachen. Aber jetzt ist gut. Jetzt wird es sich besser.
Ja, deine Nähe und Leidenschaft zur FDP, da kommen wir später nochmal drauf. Und dass du ja auch Team Ottos Erben unterstützt, wenn ich das richtig weiß. Auch darüber können wir gleich nochmal sprechen. Aber vielleicht noch einmal für die wenigen Personen, die dich nicht kennen sollten, einmal kurz vorgestellt. Geboren und aufgewachsen in Mönchengladbach, Banklehre, nicht studiert, wie du selber immer gerne betonst. Gründer der Sino AG, dem Online-Broker für Heavy Trader 1998 zusammen mit Matthias Hocke. Dann das Listing der Sino AG 2004, da haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Dann erster Investor in Trade Republic 2017. Neben diesem Investment auch weiter Investor bei anderen vielversprechenden Startups. Aber auch eine andere Seite, nämlich eine Beteiligung am Restaurant Brothers in München, die hoffentlich auch Spaß macht.
Ja.
Subjektiv gesehen würde ich sagen, bester Gast im Waldhotel Sonora.
Das weiß ich nicht.
Und im Nagaya in Düsseldorf.
Das könnte sein, zumindest mittags, ja.
Daneben Liebhaber und auch exzessiver Sammler exzellenter Weine. Deine Freizeit verbringst du gerne auf meiner Lieblingsinsel Sylt.
Das ist so, ja.
Aus verschiedenen Gründen. Wenn du dich selbst in drei Begriffen beschreiben müsstest, welche wären das und warum?
Ich habe den Vorteil, dass ich die Frage beim letzten Mal schon mal, also woanders schon mal gelesen habe. Mir ist erstmal auch jetzt nichts Besseres eingefallen als leidenschaftlich, ehrgeizig und selbstbewusst.
Das gehe ich so mit.
Was wäre dir noch eingefallen?
Ich finde zielstrebig.
Danke, ja.
Ist auch eine Eigenschaft, die dich sehr, sehr gut beschreibt, weil du einfach auch nicht aufgibst. Und du Dinge nicht liegen lässt, nicht auf sich beruhen lässt, sondern mit einer sehr großen Beharrlichkeit verfolgst. Ich glaube, das ist schon etwas, was dich auszeichnet. Welche Werte haben dich denn in deiner Kindheit oder nenn es frühen Karriere geprägt? Ich erinnere mich an Geschichten von Snickers zum Mittagessen.
Ja.
Vielleicht magst du da noch
mal. Ach so, okay, das war ja, ich dachte jetzt an die Gummibärchen. Ja, ich habe mir hier eben spontan aufgeschrieben, das Händlerwort, also das war dann eben die frühe Karriere, dass Leute an der Börse dich im wahrsten Sinne des Wortes beim Wort nehmen. Und also es ist auch heute noch so, dass ich wirklich mit hoher Intensität es zu vermeiden suche, jemanden anzulügen. Und auf der anderen Seite positiv formuliert, wenn ich sage, wir machen das, dann kann derjenige auch sicher sein, dass ich das so meine.
Das ist dieses an dich von
Spiel. Genau,
Spiel,
genau.
Ja, das ich im Laufe der Jahre lernen musste. Aber es ist so ein bisschen, ich glaube, das Pendant ist das hanseatische Kaufmannswort.
Genau,
ja.
Genau.
Okay. Und gab es denn in deiner frühen Karriere oder in deiner Kindheit jemanden, der dir den Wert vermittelt hat, was richtig handeln, also nicht handeln im Börsensinne.
Ich habe es natürlich im Börsensinne verstanden.
Okay. Ja, mehr gut. Dann kann ich gerne beides beantworten.
Ja, beim Sein wollte ich ja sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, also ja. Börse. Ja. Ja, richtig haben jetzt, klar. Also meine Eltern natürlich. Da hatte ich auch sehr viel Glück mit beiden. Glückliche Kindheit, Einzelkind, natürlich verwöhnt, klar. Sehr verwöhnt. Aber das, also auch Lehrer, Schule, in keiner Beziehung große Probleme gehabt und so war das eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt für alles Weitere.
Ich erinnere mich an eine Anekdote bei der, ich weiß nicht mehr was, Sparkasse Mönchengladbach, Volksbank.
Sparkasse. Ja, kann auch die Gladbacher Bank oder die Sparkasse. Ich weiß nicht,
genau,
wie es weitergeht.
Das ist ja schon sehr lange her. Ja. Das führt mich zu der Frage, gab es einen Moment, wo du für deine Werte einstehen musstest?
ich bin tatsächlich als Auszubildender der Deutschen Bank in Mönchengladbach war ich zum einen zwischenzeitlich der, ich glaube, zweitgrößte Wertpapierkunde der Gladbacher Bank und bin da mit wirklich Pauken und Trompeten und allem und dem ganzen Orchester pleite gegangen. Habe auch Geld von meinen Eltern verloren. Das war schon ziemlich belastend. Und für mich war also A klar, ich zahle das meinen Eltern zurück, aber ich wollte es auch, zumindest am Anfang, auch bei der Bank vollständig zurückbezahlen, als dann die Verhandlungen kamen über die Rückzahlung. Und man verhandelt ja, weil man sich irgendwie einigen will. Und der Einigungswille auf der einen Seite, nämlich auf meiner, sehr stark ausgeprägt war und auf der anderen Seite gar nicht, wollte ich danach nur noch das Beste, also nur noch in Anführungsstrichen das bestmögliche Ergebnis erzielen, weil als ich dann dem damals Chef aus dem Vorstand sagte, ich will das zurückzahlen, und dann sagt er ja, so und so, und ich sage, ich verdiene 2.500 Mark brutto, das waren so gefühlt 1.800 Mark netto, und habe für ein Zimmer in Frankfurt 700 Mark bezahlt, es blieben also ganze 1.100 D-Mark übrig, man muss ja auch was essen, ne? Und dann war seine Antwort, sie können ja nachts Taxi fahren. Und das habe ich, wie man merkt, bis heute nicht vergessen, obwohl es jetzt 35 Jahre her sind. Und danach wurden die Verhandlungen eher, ich sag mal, juristisch, als bezogen auf das jeweilige Wort.
Aber auch das ist ja zu einer guten Lösung, ja, zu einem guten Abschluss gekommen.
Ja.
Ich erinnere mich da an Winkel von Parkgaragen, die nicht geeignet sind für Sportwagen.
Ja, es war
das müssen wir jetzt hier nicht vertiefen, wenn wir das nicht wollen.
Nein, ich will mal mit einem schönen roten Wagen dann zu einer Veranstaltung der Gladbacher Bank gefahren, und der dann nicht mehr derjenige, mit dem ich verhandelt hatte, sondern der Vorstandsvorsitzende, konnte sich 5-6 Jahre noch an meinen Namen erinnern, grob. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil dieser rote Sportwagen, der halt meiner war, stand da gegenüber, und er wunderte sich, glaube ich, etwas, weil er hatte natürlich meinen Namen in etwas anderen Sphären kennengelernt, als welche Sportwagen ich am liebsten fahre.
Jetzt haben wir schon über einen Teil des Wandels sozusagen gesprochen, nämlich vom Azubi mit einem dem pleitegegangenen Azubi hin zu einem Fahrer roter ausländischer Sportwagen. Das war schon ein gewisser Wandel. Wenn du auf deine Laufbahn jetzt schaust, was war dein größter Wendepunkt?
Und es war sicherlich so, dass die selbstständig machen oder Gründung der Sino, auch die Erinnerung ist noch ziemlich gut, 1998, auch schon was her, sogenanntes Börsenskifahren. Also es ist einmal im Jahr von jeweils einer europäischen oder internationalen Börse organisiert. Wir waren damals in Squaw Valley, Ende Januar 98. Und ich habe bei einem kleinen Brokerunternehmen hier aus Düsseldorf gearbeitet. Und mein Freund Rainer sagte, ja, wie läuft's denn? Ich sage, eigentlich super, ich verdiene wirklich viel Geld, nur mein Chef ist ein Idiot. Ich nenne jetzt keine Namen. Und dann sagte er, ja, dann machst du selber. Und ich habe kein Geld, das gebe ich dir. Das war Ende Januar 98 und im März haben wir die Sino gegründet. Also das war schon ein ziemlicher Wendepunkt. Weil für mich auch damals, ich war 27, für mich war auch relativ klar, wenn ich jetzt, dann nicht mehr quasi. Also ich mache mich mit 35 noch selbstständig im Zweifel. Also.
Gut, andere machen sich mit Was haben wir jetzt? Mit 53 noch selbstständig, aber...
Ja, ich habe ja nicht studiert.
Ja, ja, das stimmt. Weil du brauchst nicht so lange für die Entscheidung. Verstehe. Ja. Sino war ein Erfolg oder ist ein Erfolg. Ja. Trotzdem würde ich gerne mal von dir wissen, wie gehst du damit um, wenn Pläne scheitern? Kannst du dich an gescheiterte Pläne erinnern?
Ich überlege gerade, wie viel ich verdrängt habe.
Im beruflichen?
Ja, ja, ich überlege, wie viel ich verdrängt habe. Aber ja klar, wir wollten mal in die Schweiz expandieren. Das ist jetzt schon sehr lange her. Und wir wollten auch mal einen Broker, der keine Provisionen nimmt, machen. Das glaubt man ja im Zweifel nicht.
Aber den Volksbroker.
Ja, Volksbroker. Der Arbeitstitel war No-Cost-Broker, tatsächlich in 2012. Damals noch mit Olli Wagner und dann haben wir zusammengesessen und haben festgestellt, dass wir insbesondere kein Kapital haben und wir das auch wohl auch nicht bekommen würden. Und tatsächlich war auch damals die Zeit nicht reif, also es wäre auch nichts geworden. Das haben wir dann einfach vorher, glücklicherweise, vorher sein lassen, weil dann 5 Jahre später war die Zeit dann reif. Und sonst muss ich sagen, habe ich wahrscheinlich auch relativ viel Glück gehabt, dass ich... Ja, an der Börse gibt es schon. Also da gibt es jetzt eine Menge, aber auch da ist per Saldo, passt das.
Ja, dazu sage ich jetzt nichts. Ich würde noch mal ein bisschen tiefer gehen. Welche Veränderungen hatte ich in den letzten Jahren denn persönlich am meisten wachsen lassen?
Ja gut, also die einschneidende Veränderung waren und eben heute Public 2017, März, also vor gut 9 Jahren, dann auch noch, also in unmittelbar daran, also ich sag mal von ja, Ende 2017, Anfang 2018 bis 2020, 2 Jahre lang mit wirklich, wirklich, wirklich viel Arbeit. Also ich erzähle es immer gerne und ich bin auch davon überzeugt, dass es stimmt, vor der Series B, die war ja montags, beziehungsweise startete am Montag gegen 14 Uhr, weil ein Anwalt aus Köln kam noch eine Stunde zu spät.
Ich war es nicht.
Schöne Grüße. Nein, genau. Und sie endete halt gegen 5 Uhr, also 05, keine Ahnung, 34. Wir haben dann die Ad-Hoc rausgeschickt, als wir beim Notar unterschrieben hatten. Und das waren, meiner Zählweise nach, waren das 15 Tage hintereinander 180 Stunden. Und das war schon, also wirklich über 2 Wochen durchgearbeitet. Wir hatten gleichermaßen Freitag noch einen Conference Call gegen 11:30, da waren auch der eine oder andere auch schon gestresst, aber ja, das war schon was. Und jetzt, seit einiger Zeit arbeite ich halt nicht mehr, seit ein paar Jahren nicht mehr Vollzeit. Das ist sehr angenehm, aber wie sagt ein anderer Freund aus Mönchengladbach, der auch nicht studiert hat, Erfolg ist nicht die Addition von Arbeitsstunden.
Das ist grundsätzlich richtig.
Außer wenn man auf Stundenbasis abrechnet.
Da hast du natürlich recht. Und in dieser Zeit oder nach der Trade Republic Series B, hast du dich da der FDP mehr zugewandt oder war das schon vorher?
Ich bin ja ein alter Antizykliker. Also ich neige immer dazu, kaufen, wenn ich denke, es ist unten und zu verkaufen, wenn ich denke, es ist oben. Meistens ist es noch nicht unten und erst recht nicht oben. Ich bin tatsächlich in die FDP eingetreten, als die aus dem Bund ausgeschieden sind, das erste Mal. So als nach Motto, das ist schlecht und geht so nicht und jetzt also ein Zeichen allein nur für mich zu setzen. Und dann habe ich Christian Lindner habe ich kennengelernt. Ich meine 2012, also an dem ziemlich sicher am Vorabend des Brexits, mal gucken, wann kam er, 2016, ich glaube, das war 2016. Da muss man mal eben nachgucken, das würde mich jetzt nochmal interessieren.
Das weiß ich nicht auswendig.
Ich hätte gesagt 2016, weil 2012 ist zu Brexit.
Nee, ich glaube 16.
2020 erst?
Was?
Ja, warte, die Abstimmung. Ja, 16. EU-Mitglieder, 23. Juni 2016. Dann war es 2016. Ja. 2012
passt nicht. Wie ist es zu dem Kontakt zu Christian Lindner gekommen?
Wir hatten damals eine sehr schöne Weinrunde in Düsseldorf und Christian war dann, also Christian Lindner war dann mit dabei und irgendwie sprachen wir natürlich sinngemäß über Politik und die FDP und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Mitglied und er sagte, ja, ich auch. Ich war damals schon Bundesvorsitzender und dann mussten alle am Tisch doch recht herzhaft lachen und sagte, ja, wir machen demnächst so eine Runde auf Sylt und dann war ich halt auch dabei und dann haben wir doch den Kontakt bis heute relativ eng gehalten. Ich war auch bei seiner Hochzeit. Und wir sind also gut, also wir sind befreundet und ja, ich habe halt versucht oder etwas mitzuhelfen bei der letzten Bundestagswahl, aber es hat deutlich ja nicht gereicht. Und jetzt geht's halt, also jetzt ist es mir schon ein Herzensanliegen, dass Wolfgang Kubicki Vorsitzender wird, weil ich glaube, man braucht einfach in der Situation, in der man droht, als FDP in die Bedeutungslosigkeit zu versinken, braucht man einfach einen Lautsprecher, also im besten Sinne des Wortes. Und nicht jemand, der sagt, wir müssen hier gucken und da gucken und rechts und links und ausgleichen und sozialliberal und so, sondern nee, wir müssen jetzt mal, also mindestens mal eine kleine Kettensäge rausholen, weil die braucht Deutschland, glaube ich auch. Und ja, deshalb hatte mich das heute auch ein bisschen mit dem Thema Generalsekretärin, Vorschlag von Herrn Höhne, von Henning Höhne beschäftigt. Das war so der, das war 2016 war die Weinrunde.
Aber was sind denn die Werte der FDP, die dich sozusagen motivieren? Du hast es ja bekannt, dass du auch der FDP einen nicht unerheblichen Wahlkampf Spende, Hilfe zu hast zukommen lassen und dass dich das motiviert.
Also letztens hat jemand etwas verkürzt gesagt, wir müssen wieder dahin kommen, dass die Leute verstehen, dass man Leistung erbringt und nicht beantragt. Und dass die FDP halt dem Einzelnen vertraut. Das hat dem Einzelnen vertrauen, hat auch Henning Höhne in seiner sehr guten Rede Landesparteitag gesagt und eben tendenziell den Staat von ihm weghält. Ich sag mal, der Staat sollte eher hinter einem stehen als vor einem, also nicht im Weg stehen. Er sollte nach Möglichkeit also die Grenzen setzen und Kartellrecht und natürlich viele Dinge sichern, Schule, Verteidigung, Vertragsfreiheit, aber natürlich auch die Vertragseinhaltung. Aber keine Ahnung, also gerade gestern, vorgestern hat der Spahn, glaube ich, gesagt, dass wir hier so viel machen, kann man ja sagen, wir haben 148 Gesetze beschlossen. Da wird mir anders. Also wenn er sagt, wir haben auch gleichzeitig 296 abgeschafft, one in, two out, oder von mir aus auch nur 148 abgeschafft, aber dann die Leistung ermessen zu wollen, wie viele neue Gesetze man beschließt, ist für mich mindestens halbwegs irre. Also,
das ist ungefähr so wie mit den Stunden, die man da bringt.
Ja. Also das
ist ein Fleißkärtchen.
Ja, dass man im Konzern länger das Licht anlässt, weil irgendwie dann denken die Leute, oder man ist dann noch da und spielt auf dem Handy oder sonst irgendwas. Oder
wie ich es erlebt habe in meiner Karriere, dass Partner von Großkanzleien einfach das Licht angelassen haben, das Zweitsakko über dem Stuhl hängen lassen haben oder nach 22 Uhr die FAZ gelesen haben, nur um Präsenz zu zeigen und den Associates abzuverlangen, noch länger zu bleiben. Alles, also gut, aber das ist jetzt ein Stück weit weg von der FDP. Also das fand ich jetzt eine sehr, sehr gute Anmerkung, wie du es beschrieben hast mit den Leistungen des Staates, beziehungsweise, dass man Leistungen erbringen soll und nicht beantragen. Ich weiß nicht, wie das andere Parteien seien. Ich finde es spannend. Vielleicht kriegen wir auch mal hier eine von den Linken in diese Gesprächsrunde. Nein, lassen wir das. Jedenfalls verlassen wir das Kapitel FDP. Kommt für dich, einmal muss ich noch nachhaken, kommt für dich ein politisches Amt in Frage?
Nein, weil es auch aus meiner Sicht die Chance viel zu hoch wäre, dass es sich auf meine private Lebensführung auswirken könnte, im Sinne von, das kann man doch nicht machen. Also ich habe für mich nicht mehr das Gefühl, das kann man nicht sagen, weil ich glaube inzwischen, dass ich in einer Position bin, in der ich alles, was gesetzlich oder was nicht verboten ist, sagen kann. Und auch sage, also mir ist auch ziemlich egal, wer was darüber denkt, zuhört oder sonst irgendwas. Ich bin, glaube ich, kein wirklich unhöflicher Mensch, aber es gibt so ein, zwei Leute, die mich triggern. Wie gesagt, die eine Europaabgeordnete hier aus Düsseldorf gehört definitiv dazu. Wie gesagt, das, wenn ich, ob ich dann, wie lange ich bei Konzert Riesling bin oder wo ich, das will ich nicht. Also das geht die Leute am Ende des Tages auch nicht an. Da bin ich lieber, versuche ich lieber zu helfen, zu unterstützen. Irgendwie Leute, die Alexander Steffen, riesengroßes Talent, ist jetzt gerade zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der FDP hier in Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Wirklich guter, riesen Social-Media-Auftritt, also richtig guter Typ, ganz klare Werte, tolle Lebensgeschichte. Heißt Alexander Steffen, die Eltern sind aus dem Iran geflüchtet und sein Vater hat ihm in jungen Jahren gesagt, wir nehmen für dich den Namen deiner Mutter an, weil mit dem original ja, iranischen Namen hast du, weit. Genau, kommst du nicht weit. Also auch, ja. Und wenn so jemand sich zum Thema Immigration oder Migration äußert, dann ist es halt wirklich nochmal was anderes.
Ja, wäre auch ein spannender Gast für Wertewandel, Wachstum, auf jeden Fall. Apropos Wachstum, was bedeutet für dich denn persönlich Wachstum? Ist es materielles, sind es materielle Themen, sind es, weiß nicht, Persönlichkeitsthemen? Was verbindest du mit dem Begriff Wachstum? Also bezogen auf
Inge. Ja, ich verstehe. Ich hätte es eher als Entwicklung oder so. Dass ich dafür sorgen will, dass ich mein Leben noch relativ lange genießen kann. Also, dass ich schon darauf achten muss, auch wenn ich leidenschaftlich bin. Ich trinke leidenschaftlich gerne Wein, ich esse leidenschaftlich gerne. Das sind alles Punkte, die relativiert gehören durch möglichst gute Sachen. Auf der anderen Seite, das gelingt mir eher leidlich. Also das ist so ein Punkt. Und ansonsten, ja, jetzt bin ich ja noch Mitte 50. Also ich habe nicht mehr so viel vor. Also
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also das mag sein, dass du nicht mehr so viel vorhast. Aber ich bin mir sicher, dass da noch sehr viel passieren wird. Also das das Thema hatten wir ja schon mal an anderer Stelle, ne? Und trotzdem bist du weiter oder immer noch oder gerne Vorstandsvorsitzender der Sino AG.
Das stimmt, ja.
Insofern glaube ich.
Aber immer ab und zu nochmal die eine oder andere Idee. Jetzt letztens erst wieder.
So, genau. So soll es genau. Und so soll es auch bleiben. Also spreche ich als Berater und Aktionär der Sino AG. Ich habe da mal was vorbereitet.
Genau.
Wie ein großes Kochvorbild von mir immer gesagt hat, ich habe da mal was vorbereitet. Bitte nicht nachdenken, gut. Einfach nur spontan antworten. Bereit?
Ja.
Pommes oder Salat?
Salat, im Moment zumindest.
Kraftsport oder Cardio?
50-50.
Porsche oder Ferrari?
Inzwischen Porsche.
Skifahren oder Tauchen?
Skifahren.
Riesling oder Chardonnay?
Ganz viel Chardonnay, ein bisschen Riesling.
Burgund oder Bordeaux?
Viel Burgund, ein bisschen Bordeaux.
Merz oder Schröder?
Schröder in seinen ersten Jahren.
Zalto oder Josefinenhütte?
Zalto.
Bänkchen oder Kiosk?
Ganz viel Bank, Bänkchen und ein bisschen Kiosk.
VIP oder Kurve?
Sitzplatz.
Sehr schön. Vielen Dank für die schnellen, spontanen und ehrlichen Antworten. Ich weiß nicht, ob wir da Hinweise in den Shownotes brauchen zu den einzelnen Fragen. Können wir uns ja nochmal überlegen. Vielen Dank.
Fragen können ja gefragt werden, wenn wer was nicht versteht. Also
genau, wer was nicht versteht und wissen will,
soll fragen.
Jederzeit gerne nachfragen. Super. Vielen Dank.
Gut.
Vielleicht noch zwei Themen, die ich gerne noch mit dir besprechen möchte. Wenn du dir selber heute begegnen würdest, als Gründer von Sino damals, welchen Rat würdest du dir selbst geben?
Ja, einer ist mir spontan eingefallen, geh früher an die Börse. Okay. Also wir hatten tatsächlich in diesen Boom-Jahren 99, 2000, da ist auch, ich glaube, 99 ist Consors an die Börse gegangen. Wir hatten von Paul Hagen, dem damaligen CFO, hatten wir einen Brief. Lieber Hill, lieber Hocke, ich habe dafür gesorgt, die Entscheidung herbeigeführt, Sino kann an die Börse gehen. So, und dann sind wir aber genau, das war gefühlt Februar, März 2000 und dann hat es ein bisschen gedauert und dann sind die Märkte halt gecrasht und das war ein bisschen schade. Vielleicht.
Das vielleicht auch als Tipp an Gründer oder an andere.
Die den Podcast mit sich eigentlich hören werden.
Genau.
Aber
ich weiß, genau. Alles klar. Jetzt vielleicht noch in einem oder zwei Sätzen. Was ist das Nächste, was dich herausfordert oder begeistert? Gibt es etwas?
Ja, also Marathon werde ich nicht mehr laufen.
Das heißt, man hat es schon hinter dir.
Genau, damit habe ich auch erwähnt, dass ich das getan habe.
Ja, das musst du.
ich glaube, das wäre eher so zahlentechnisch tatsächlich vage. Aber deswegen bin ich leider entfernen. Aber das ist so ein nächstes Ziel, weil das wirklich eine Herausforderung ist. Auch mehr, als ich gedacht hätte. Aber Cloud hilft sehr bei der optimalen Lebensführung, zumindest bei dem Rat dafür, also was man nicht weiß, was man tun müsste.
Also Trend, wie heißt das, Longevity?
Ja, ein bisschen auch, aber eher jetzt einfach x Kilo abnehmen.
So, okay.
Das meine ich mit Zahlen. Also sowohl
Gut, ja. Aber da versprechen einem ja Voy und Juniper und wie sie alle heißen, genug Lösungen.
Das. Ja, also ich, bevor ich diese Abnehmspritze, weil das ist mir auch ein bisschen zu neu, also hätte ich eigentlich gern so 10, 15 Jahre Markterfahrung oder Studienergebnisse. Aber so nächste echte Herausforderung. Ach, ich würde schon gern, das ist aber nicht meine Herausforderung, ich würde gern schon in New York dabei sein, wenn Christian Ecker die Glocke läutet zum Deutsche Public IPO.
Ja, wann ist das?
Ich hoffe in 2028.
Das lassen wir mal so stehen.
Ja, schönes Schlusswort, habe ich jetzt auch gerade gedacht.
Das war Werte, Wandel, Wachstum. Ein Gespräch über Haltung, Werte, Politik und das, was zwischen den Zahlen zählt. Vielen Dank, lieber Ingo.
Sehr gerne, lieber Robert.
Vor allen Dingen für deine Offenheit und die spannende Einblick in deine Vergangenheit. Wenn die Hörer sich noch eins aus diesem Gespräch mitnehmen sollen, was wäre das?
Ja, ich glaube es schon, ich habe das ja eben so ein bisschen nahezu beiläufig erzählt, dass ich halt wirklich als Auszubildender pleite gegangen bin. Und jetzt ist die Situation ja nun heute eine andere. Ich habe tatsächlich Januar oder März im Jahr 2000, also mit 29 Jahren, habe ich den Tag gefeiert, an dem mein Gesamtvermögen die Nulllinie natürlich von unten nach oben erreicht hatte. Und es ist nicht nur von daraus besser geworden, aber dass es dahin kam und dass es eben so weitergehen kann. Also ich habe zwar, meine Eltern waren nicht unvermögend, aber wie gesagt, das habe ich erfolgreich fast alles verloren. Also da muss man schon, also das Leidenschaft, so ein bisschen Ehrgeiz dranbleiben. Also das kann sich halt lohnen.
Also Ehrgeiz und Ausdauer lohnen
sich.
Genau. Ausdauer lohnen sich. Das passt ja auch zu den Charaktereigenschaften, mit denen du dich selbst beschrieben hast am Anfang und die ich auch nochmal verstärkt habe an der Stelle. Durchsetzungskraft und Ausdauer. Sehr gut. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn gerne und über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast freuen wir uns natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Bleibt euren Werten treu, wandlungsfähig